Warum wurde der Audi RS2 eigentlich mit einem Single-Turbo ausgestattet und nicht mit einem Biturbo? Wieso hat man überhaupt einen Audi Avant als Basis genommen und nicht einen Audi Coupé? Und weshalb um alles in der Welt musste mein Interviewpartner Michael Hölscher dem großen und mächtigen Ferdinand Piëch bei einer Probefahrt ganz dringend von hinten auf die Schulter tippen? All das und noch viel mehr erfahrt ihr heute hier. Und damit moin moin und servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Heute geht es hier um eins der vielleicht großartigsten Autos der 90er Jahre, den Audi RS2. Und ich spreche über ihn mit einem der allerbesten Kenner dieses Autos. Wenn ihr die Motorikonen-Folge zum Porsche Carrera GT gehört habt, dann kennt ihr ihn natürlich eh schon. Mein Gast in dieser Folge ist wieder der wunderbare Michael Hölscher. Denn der war nicht nur Projektleiter des Porsche Carrera GT, sondern einige Jahre zuvor schon der Projektleiter für den Audi RS2. Tja, Michael Hölscher und ich haben uns für unser Gespräch dort getroffen, wo wir einen echten Audi RS2 aus nächster Nähe bestaunen konnten, in den geheimen, heiligen Hallen vom Porsche Museum, dem werkseigenen Fahrzeugdepot. Also an diesem wunderbaren Ort, an dem all die fantastischen Geräte stehen, die sich im Lauf der Zeit so angesammelt haben und die eben momentan gerade nicht im Porsche Museum ausgestellt sind. 911 Carrera 2,7 RS, 917, 956, 962, Carrera GT, 959, 919 und so weiter und so fort. Dazu jede Menge Prototypen, Einzelstücke und hübsche Sachen, wie dieser 964 Turbo 3,6 in Knallgelb, in den ich mich ganz spontan total verliebt habe. Ein paar hundert Autos standen da also herum und glaubt mir, zu jedem Einzelnen hätte ich gerne eine Motorikonen-Folge für euch gemacht, aber mittendrin war da eben dieser Porsche-eigene Audi RS2 und genau um den wird es heute hier gehen. Kleine Anekdote am Rande, als ich ein paar Fotos vom RS2 machen wollte, musste ich mich für den richtigen Blickwinkel sozusagen zwischen all diesen Autos tatsächlich an einen Porsche 959 anlehnen. Als Stativ sozusagen. Keine Angst, ich war ganz vorsichtig, aber es hat sich gar nicht mal so schlecht angefühlt, kann ich euch sagen. Also schon jetzt gleich mal ein dickes Dankeschön an das großartige Team vom Porsche Museum, dass das alles möglich gemacht hat. Einfach nur, damit Michael Hölscher und ich das Auto, um das es heute hier geht, direkt vor der Nase hatten und es auch mal reinsetzen konnten. Also würde ich sagen, ich lasse jetzt schnell noch das Intro laufen. Ihr abonniert Motorikonen, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Lasst mir vielleicht auch noch eine tolle Bewertung da und dann geht es auch direkt schon los mit Michael Hölscher und dem Audi RS2. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Dann sage ich mal zum zweiten Mal herzlich willkommen bei Motorikonen Michael Hölscher.
Ja, hallo Herr Neubert. Schönen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, hat mir schon letztes wieder,
Mal schon riesig Spaß gemacht, ja. Und diesmal wird es mir hoffentlich auch riesig Spaß machen.
Ja, super. Mir auch. Und vor allem haben Sie ja eine riesengroße Fanbase inzwischen unter den Motorikonen-Hörern. Also herzlichen Dank, dass Sie sich erneut die Zeit nehmen und mit mir nach dem Porsche Carrera GT über ein weiteres der besten 100 Autos aller Zeiten sprechen, nämlich über den Audi RS2, der ja irgendwie nicht nur ein Audi, sondern ein Porsche war.
Ja, von allem etwas, ne? Ja,
genau. Ja. Und wir haben hier heute, dank des Porsche-Museums, die Chance, dass wir in einem Fahrzeuglager, das viele, viele hübsche Autos bereithält, direkt neben einem der letzten verbliebenen Prototypen sitzen können.
Also die Lokation, die Sie mit den Kollegen gewählt haben, die ist wirklich außerordentlich. Ja. Da habe ich mich richtig gefreut, dass ich hier hinkommen darf. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Wir haben ja unser Porsche Museum, wo wir immer Fahrzeuge ausstellen. Und das ist ja so konzipiert, dass da immer ungefähr 80 Fahrzeuge in Szene gesetzt werden. Aber der Fundus von Porsche ist natürlich viel größer. Das sind also 700, 750 Autos, die in unserem Besitz sind und auch immer bleiben werden. Und die müssen natürlich irgendwo verwahrt werden. Und da gibt es in der Nähe von Stuttgart eine Lokation.
Wir sagen nicht wo.
Wir sagen nicht wo. Und da steht auch kein Porsche-Wappen dran und so weiter. Und da
ist auch nicht auf Google Maps zu finden.
Und da stehen diese Fahrzeuge. Und wenn Sie hier reinlaufen, da tränen Ihnen die Augen. Ja. Da ist die gesamte Porsche-Historie ist hier zusammengefasst. Also ich glaube, ich hatte das letzte Mal gesagt, als wir in der Motorworld waren, dass ich da gerne übernachten würde. Also hier würde ich gerne überwintern.
Ich auch, ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Das ist genial.
Mehrere Jahre würde ich hier sogar zubringen. Und wir haben uns ja heute eigentlich eines der unauffälligsten Autos rausgesucht mit dem RS2.
Ja, das stimmt.
Denn hier stehen schon wirklich wilde Sachen herum.
Also wenn man hier so runterguckt, also wir sitzen hier etwas erhöht und können runtergucken. Da stehen also die Rennwagen aller Generationen. Da stehen 356 Speedster, 356 Cabrios, 914, alles, was das Herz begehrt. Da kann ich gar nicht alles aufzählen.
Mehrere 959, viele, viele 918
Spider. 918 Spider hat mich natürlich sehr gefreut.
Ja. 919 natürlich, ja. Es ist alles da. Und auch viele Sachen, die man so eigentlich noch nie gesehen hat, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt.
Ja, viele Sachen werden wir auch gar nicht zeigen, weil das dann teilweise Ideen waren, die man dann mal in eine Form gegossen hat, aber dann nicht in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und die wird man dann auch in der Regel später nicht veröffentlichen. Und das sieht man alles hier und Sie müssen das alles vergessen, wenn Sie wieder rausgehen.
Ich werde dann geblitzdingst oder so. Ja,
genau.
Schauen wir mal. Ja, ja. Dafür auf jeden Fall erstmal ein dickes Dankeschön an die tolle Mannschaft von Porsche, vom Porsche Museum, die das möglich gemacht hat, dass wir heute hier sein können. Und jetzt vielleicht nochmal zu diesem Auto, was da vor uns steht. Stand lange hier eingelagert, eindrucksvoller Zeitzeuge von damals. Es ist aber, wie Sie mir gesagt haben vorhin, gar kein waschechter Prototyp, sondern es ist schon ein Auto der zweiten Serie.
Ja, ja. Also ich habe mir das Auto vorhin mal etwas genauer angeguckt. Das ist ein Auto der späteren Baureihe, also nach der Modellpflege. Das sieht man daran, dass da ein Airbag-Lenkrad drin ist. Und ich nehme mal stark an, das ist ein Fahrzeug, was in der Produktion aufgebaut worden ist und dazu gedient hat, bestimmte Sachen auszuprobieren, wenn es leichte Probleme gibt, Mustereinbauten zu machen und solche Sachen. Mhm. Das ist üblich, dass man sowas hat. Mhm. Muss auch sein, damit, wenn irgendetwas ist, man schnell reagieren kann. Und dieses Fahrzeug ist dann sicherlich auch als Dienstwagen genommen worden, denn der hat ehrliche 75.000 auf der Uhr und dafür macht er noch einen ganz guten Eindruck.
Ist doch nicht so viel, ne? Ist eigentlich quasi ein junger Gebrauchter.
Ja, ja. Aber ich meine, wenn die Produktion zu Ende ist, dann werden diese Fahrzeuge ja nicht irgendwie als Privatwagen dann in der Firma benutzt, sondern dann sagt man irgendwann auch, gut, jetzt überantworten wir sie an das Museum und die gucken dann, dass man sie mal irgendwann wieder schön in Szene setzt.
Ja. Müssen wir mal ganz an Anfang spulen, jetzt von der zweiten Serie zurück, ganz nach vorne. Ja. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Audi und Porsche überhaupt so eine ungewöhnliche Kooperation eingegangen sind und gemeinsam ein Auto bauen wollten?
Also erstmal so ungewöhnlich ist das ja gar nicht. Mhm. Also wenn Sie an den Anfang von Porsche denken, der 356, das war ein Auto, der ist mit vielen VW-Teilen aufgebaut worden, ganze Fahrwerke und so weiter, Motor. Später hier der 914. Oder auch der 924, wie Sie einfahren. Das sind auch Kooperationsprojekte, wenn man so will, wo beide Häuser, in diesem Fall VW und Porsche, dann ihren Beitrag geleistet haben, um ein Auto dann auf die Beine zu stellen. Natürlich ist es hier bei dem Audi RS2 eine etwas andere Situation. Wir wissen ja damals, Anfang der 90er, die große Krise ist bei uns noch nicht zu Ende gewesen. Wir mussten halt immer noch gucken, dass wir...
Bei uns meinen Sie immer Porsche, ja, aber
immer
klar,
Porsche.
Stimmt, ja, ja. Das waren schwierige Zeiten. Ne?
Ja,
das war noch quasi die Vor-Wiedeking-Ära sozusagen. Oder kam er da schon?
Da kam er.
Ja. Aber er kam auch mit der Aufgabe, Porsche zu retten, ne?
Muss man schon natürlich sagen. Klar. Das hat er ja auch mit Bravour gemacht da. Mhm. Und Dr. Wiedeking ist in diesem Projekt mit als Entscheider mit da drin gewesen. Mhm. Also da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Ah, ja. Und Also wir brauchten etwas, um Leute zu beschäftigen, weil unsere Stückzahlen natürlich immer noch nicht da waren, wo wir sie wieder haben wollten. Wir hatten ja auch die Produktion aufgebaut von dem 500e und das war abzusehen, dass die ausläuft. Auch da wollten wir einen Anschluss haben. Und auf der anderen Seite bei Audi, da war der Dr. Piercher am Ruder zu der Zeit, der hatte ja die Prämisse ausgegeben, Vorsprung durch Technik. Und er war ja auch jemand, ein Freund von schnellen Autos. Das hat sich immer wieder gezeigt. Und da hatte Audi dann auch schon verschiedene Überlegungen gemacht und auch schon verschiedene Fahrzeuge aufbauen lassen auf Basis von der S-Reihe mit mehr Leistung. Also da gärte auch schon was. Und da ist es also, ich sag mal, eher logisch, dass sich die beiden irgendwann mal zusammengefunden haben und haben gesagt, Mensch, hier können wir eine Win-Win-Situation machen, ähnlich wie beim 500e. Und was Schönes auf die Beine stellen, was beiden hilft.
Ja, und der kam ja auch ursprünglich von Porsche. Ne? Er war ja lange Zeit
der Porsche Dr. Piercher gewesen. Ja, sicher, klar. Ja. Der war ja bei uns Entwicklungsleiter. Ja. Aber genau. Ja, ja. Und er ist ja auch, ich sag mal, persönlicher Gesellschafter von Porsche gewesen. Damals hatte natürlich auch ein Interesse, dass bei uns der Laden wieder weiterläuft und dass es da dann Ideen gibt, wie man dann die Firma stützen kann, bis die Nachfrage an den eigenen Fahrzeugen auch wieder entsprechend stabil ist.
Für den Audi RS2 wurde ja sogar eine eigene Firma gegründet, richtig?
Ja, das stimmt. Also wir haben eine Firma gegründet, die Arge Audi Porsche RS2. Mhm. Die hätten wir aber nicht gebraucht, um das Auto auf die Beine zu stellen und auch nicht, um es zu verkaufen, wie es jetzt gemacht worden ist dann zum Schluss. Da waren eher so die Gedanken bezüglich Vertrieb, was dazu geführt hat. Also zum einen hatte man zunächst mal auch überlegt, ob auch die Porsche-Händler vielleicht von diesem Fahrzeug profitieren können. Weil es ging nicht nur der Firma Porsche schlecht, sondern auch den Händlern. Die hatten auch nichts zu verkaufen. Und da war eine Idee, dieses Fahrzeug auch über Porsche-Händler zu verkaufen und zu warten. Und das wäre nicht gegangen, wenn es ein Audi gewesen wäre. Weil der Audi-Händlervertrag hätte das nicht zugelassen. Das ist aber dann ziemlich schnell ad acta gelegt worden, als wir das mal etwas genauer durchleuchtet haben, weil die Wartung von einem solchen Fahrzeug wäre dann sehr schwierig gewesen. Da hätten die Porsche-Zentren also ihre Mechaniker speziell auf Audi schulen müssen, nur für die paar RS2, die dann verkauft worden wären. Mhm. Und solche Gedankenmodelle, dass man jetzt also nur die RS2-Technik vom Porsche-Händler warten lässt, dann das Auto verlädt und zu einem Audi-Händler und da den Rest machen lässt, das hat man ziemlich schnell...
Bisschen kompliziert.
Ja, wäre zu kompliziert gewesen und da hätten die Audi-Leute auch nicht mitgemacht. Mhm. Die nächste Idee war dann von Audi, die hätten gerne ihr Händlernetz etwas reorganisiert. Die hätten gerne einen Händlerstamm gehabt oder einen Teil der Händler, die dann exklusive Fahrzeuge dann in einem besseren Ambiente und so weiter an die Kunden dann verkaufen. Und auch da war dann die Überlegung, Mensch, wenn das gar kein Audi ist, sondern das ist ein Arge Audi RS2, Porsche RS2, dann müssten die Händlerverträge das doch zulassen, dass wir dann jetzt sagen, nur die besseren Händler können dieses Auto verkaufen. Und da haben die Audi-Händler dann gesagt, nicht mit uns. Ja. Das könnt ihr zwar versuchen, aber das werdet ihr nicht durchhalten. Ja. Und das hat Audi gemerkt, dass es dann doch besser ist zu sagen, okay, dann machen wir das wie bei einem normalen Audi-Fahrzeug. Es wird alles über die Audi-Händler vertrieben, gewartet und so weiter. Ja. Insofern war das Modell mit der Arge dann eigentlich nicht mehr notwendig, aber man hatte das Ganze aufgesetzt, das Ganze ist angemeldet gewesen. Wir haben da schon Geschäftsführer drin gehabt, einer davon war ich auch in diesem Falle, jeweils zwei von Porsche und von Audi und die ganzen Finanzströme sind daraufhin designt worden und so, dass das dann über diese Arge gelaufen ist. Das war also eine reine Abwicklungsfirma. Mhm. Da ist also, die hatte außer diesen vier Geschäftsführern auch kein Personal.
Wie ging das Projekt denn dann für Sie persönlich los?
Ja.
Und wie packt man so eine Aufgabe an?
Also irgendwann gab es natürlich dann bei den Entscheidern dann die Entscheidung, wir gucken jetzt, dass wir das in die Serie kriegen. Das ist also noch nicht der Projektstart, sondern erstmal, das würden wir gerne machen. Und dann sucht man natürlich jemanden, der das dann organisiert. Und dann hatte man wahrscheinlich, weil ich den 500e gemacht hatte, dann auch gedacht, 500e läuft aus. Entwicklung war ja sowieso abgeschlossen, passt ganz gut rein. Und hat dann mich gefragt, ob ich das machen will, was natürlich keine Frage war, ne? Klar. Da muss man sich erstmal mit dem Produkt an sich beschäftigen und gucken, was ist denn jetzt alles gefordert? Was ist die Idee dahinter? Welche Teile müssen wir ändern und so weiter? Wer war schon drin in dem Projekt? Also auch von Porsche waren ja schon eine kleine Mannschaft natürlich drin. Und was brauche ich alles an Personal? Was brauche ich an Personal? Was brauche ich an Geld? Was brauche ich an Ressourcen? Und das muss man dann aufstellen. Also als erstes Mal bin ich rumgetingelt durch die ganze Firma zu jedem Abteilungsleiter und habe gesagt, hier, das Auto soll kommen. In deinem Bereich brauchen wir neue Stoßfänger und dies und das und das. Da brauche ich Leute. Du musst mir jetzt die Leute zur Verfügung stellen. Erstmal einen Fachprojektleiter, der muss sich das angucken. Der muss sagen, wie viele Stunden Konstruktion brauche ich und so weiter.
Waren Sie da eher der Störenfried oder der mit der frohen Botschaft?
Also in dem Fall eher der mit der frohen Botschaft, weil auch in der Entwicklung war es ja so, dass man die Leute lieber rausgeschmissen hätte. Aber wenn sie natürlich Arbeit bekommen haben, war das die bessere Option. Also da war ich eher der mit der frohen Botschaft. Das ist aber nicht immer so. Wenn der Laden brummt und sie kommen mit einem zusätzlichen Projekt, dann sind sie nicht so gern gesehen. Und da braucht man dann auch manchmal die Brechstange, die heißt den Vorstand, um denn die entsprechenden und die richtigen Leute da auch dann für das Projekt zu akquirieren. Ne? Mhm. Ja. Ja, dann baut man also eine Projektmannschaft auf. Erstmal die Rumpfmannschaft, das sind dann die Fachprojektleiter werden. Mit denen muss man das dann im Detail durchgehen. Dann braucht man eine Kalkulation, also eine zeitliche Kalkulation und natürlich eine Finanzkalkulation, weil das ist dann auch meine Aufgabe gewesen, die Wirtschaftlichkeit mit vorzustellen. Also da war natürlich auch von der Finanz jemand bei uns dabei, der das dann mit den bei uns üblichen Kalkulationen dann berechnet hat und gesagt hat, was denn da rauskommt. Und mit diesen Informationen geht man dann in eine Vorstandssitzung, wo dann das Auto verabschiedet wird, im besten Falle, oder man bekommt noch ein paar Aufgaben, wird wieder nach Hause geschickt. Aber in diesem Falle ist das dann relativ gut durchgegangen.
Und eine Porsche-Vorstandssitzung wohlgemerkt, ne?
Erstmal die Porsche-Vorstandssitzung, aber dann gab es auch relativ schnell eine Vorstandssitzung mit Audi zusammen, weil das war ja als Kooperationsprojekt von vornherein designt. Und insofern mussten natürlich beide Kooperationspartner zustimmen. Jeder musste wissen, was ist für ihn als Aufgabe mit drin und was ist für ihn als Ergebnis möglich, wo liegen die Risiken? Mhm. Ist das einfach nur ein Gewinnbringer oder sind auch Risiken drin? Kann ja auch sein, dass sowas in die Hose geht, das muss man wissen vorher. Und dann wird entschieden und das ist dann in einer gemeinsamen Vorstandssitzung mit Dr. Wiedeking und dem Dr. Demel damals dann entschieden worden. Mhm. Jawohl, wir legen los. Mhm.
War es denn dann, wer hatte denn Sagen bei dem Projekt? War das eher Audi oder war es eher Porsche oder beide?
Also da, es war wirklich so, man muss sagen, beide. Und es gab dann regelmäßige Sitzungen, auch teilweise mit Vorstandsbeteiligung, aber teilweise auch darunter, wo die Sachen dann entschieden worden sind. Mhm. Hört sich sehr harmonisch an,
ja,
war aber nicht immer harmonisch. In solchen Sachen werden viele Sachen ausgekämpft. Mhm. Das ist so und das muss auch so sein. Mhm. Nur dann kommen die richtigen Ergebnisse raus. Zum Beispiel die Frage, welche Tests müssen die Motoren bestehen? Kann man da irgendwelche Abstriche machen an der Laufzeit der Prüfstandsdauerläufe zum Beispiel, um sich das Leben einfacher zu machen? Und da haben die Audi-Leute von vornherein gesagt, Jungs, mit uns nicht. Wir haben hier Vorgaben, was ein Motor können muss, wie viele Stunden Volllast. Und das muss der Motor auch können. Mhm. Da gehen wir kein Risiko ein, war ganz klar. Mhm. Auf der anderen Seite gab es auch einige Audi-Leute, die vielleicht etwas weniger Porsche Gesicht in dem Auto gehabt hätten. Und als wir dann zum Beispiel mal Geräuschprobleme mit der Bremse hatten, weil die Vorderachse von dem Audi schon relativ schwingungsempfindlich war und unsere Bremsscheiben etwas zu viel Dickenschwankungen hatten, da gab es ein unschönes Geräusch. Und das Erste, was Audi vorgeschlagen hat, machen wir Audi-Bremsen rein. Und das haben wir natürlich so nicht auf uns sitzen lassen. Da haben wir dann das Fertigungsverfahren der Bremsscheiben umgestellt, sodass die dicken Schwankungen dann im Bereich vom Hundertstel Millimeter waren und da war das Auto ruhig. Ne? War uns natürlich sehr wichtig, weil die Porsche-Bremsen waren ja nun wirklich ein technisches und optisches Highlight, was wir auch mit diesem Auto zeigen wollten.
Ja, absolut. Man redet immer über die Motorleistung, ne? Aber es muss halt auch alles wieder gebremst werden.
Genau. Und insofern waren das also durchaus, ich sag mal, auch sehr interessante Gespräche, die wir dann da mit Audi hatten. Aber letztendlich muss ich sagen, alles zielgerichtet nichts unter der Gürtellinie oder so. Und es ist das richtige Auto mal rausgekommen, wie man ja sieht. Ne?
Waren Sie denn bei solchen Vorstandssitzungen mit dabei oder war das dann was, wo Sie danach informiert worden
sind? Nein, also wenn da Vorstandssitzungen waren, war ich immer dabei. Mhm. Und da musste ich dann auch immer diese Sachen vorstellen, also die Wirtschaftlichkeitsrechnung und auch die technischen Themen. Wenn es darum ging, zum Beispiel am Anfang war vorgesehen, einen Heckspoiler dran zu machen. Ne? Mhm. Also solche Sachen sind vorgestellt worden, das war aber auch der Dr. Piech dabei.
Wie hätte der ausgesehen? Wäre der auf dem Dach gewesen?
Na, oder? Hinten am Dach dran, also ein kleiner, passte also nicht so richtig zu dem Auto. War eigentlich gedacht, damit man also die Verschmutzung der Heckscheibe eigentlich vermeidet. Da das Auto aber auch mit einem Heckwischer verkauft worden ist, hat man gesagt, brauchen wir das nicht. Also das hätte zu dem Styling nicht gepasst, zu dem Auto. Ne?
Wie war denn die Atmosphäre in diesen Vorstandssitzungen? War das eher angespannt oder ist sowas sehr sachorientiert oder geht es da hoch her? Wie muss man sich das vorstellen, so im Sinn von Stimmung? Da sind ja lauter wichtige Entscheider mit wahrscheinlich durchaus viel Testosteron im Blut.
Ja, und eben auch mit unterschiedlichen Gedankenansätzen. Und jeder will natürlich seine Gedankenansätze durchbringen, will seinen Stempel draufbringen und so weiter. Aber und es ging heiß her, da habe ich, wie ich es vorhin auch schon mal versucht habe zu schildern. Aber es war so, letztendlich waren diese Kämpfe, sage ich mal, immer gerichtet darauf, das beste Produkt zu bekommen. Das muss man schon sagen. Also da war es jetzt nicht so, hat keiner versucht, den anderen jetzt irgendwie über den Tisch zu ziehen. Es ging um das Produkt und da wird manchmal heiß gefightet. Das ist immer so.
Jetzt sagen wir die ganze Zeit Vorstand. Ferdinand Piech war ja Audi-Vorstandsvorsitzender bis Ende 92. Hat er dann noch irgendwie seine Finger damit im Spiel bei dem Projekt?
Also erstmal, Ferdinand Piech hat seine Finger in jedem Projekt drin gehabt. Also insofern ist es nicht verwunderlich, dass er auch hier seine Finger drin gehabt hat. Aber man hatte schon das Gefühl, dass ihm dieses Projekt besonders am Herzen lag. Und ich würde es auch nicht von der Hand weisen, dass die Möglichkeit besteht, dass er zum Zusammenkommen von Porsche und Audi auch mit beigetragen hat. Das weiß ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber so, wie ich den Herrn Dr. Piech hinterher kennengelernt habe, wie er sich immer um dieses Auto gekümmert hat, denke ich schon, dass er auch am Anfang dabei war.
Naja, auch nicht nur um das Auto wahrscheinlich, sondern er war natürlich immer schon so mit dem Blick fürs große Ganze unterwegs.
Ja, sicher. Ja, ja.
Dann ab 93 Vorstandsvorsitzender von Volkswagen. Ja, ja, ja. Also wahrscheinlich auch immer im Kopf gehabt, wie positioniere ich Audi, wo soll die Marke hin? Und da war natürlich so ein Auto dann wahrscheinlich ein ganz gutes Vehikel.
Diese Gedanken waren bei ihm sicherlich immer dabei. Mhm. Er war ja ein Anhänger der japanischen Denkweise. Und da ist es ja so, Strategien mit Felder besetzen und so weiter. Das war bei ihm auch. Das hat man auch schon gemerkt. Aber da habe ich zu wenig mit ihm zu tun gehabt, um da jetzt drüber groß philosophieren zu können. Also ich habe ihn im Wesentlichen in der Zeit im Zusammenhang mit diesem Auto kennengelernt. Am intensivsten bei den fast schon legendären Konzernabnahmefahrten. Da ist es ja so, mindestens zweimal im Jahr wird einmal in einem Kaltland und einmal in einem Heißland werden Fahrzeuge, die da auch zur Erprobung laufen, dann von den Vorständen gefahren, damit die sich eine Meinung bilden können, ob die Autos so in Serie gehen können. Und das läuft dann so ab, dass da, ich sag mal jetzt mal ungefähr 20 Fahrzeuge, denn ausgesucht werden, die als nächstes an der Reihe sind, um in die Serie zu kommen. Und dann die Konzernvorstände aus allen Ecken fliegen denn dahin und fahren diese Autos nach und nacheinander.
Ist ja schon eine aufwendige Geschichte. Ne?
Also
20 Autos erstmal irgendwo hinbringen, dann die ganzen Vorstände irgendwo hinbringen.
Ja, das ist eine sehr aufwendige Sache. Aber ich sag mal, die Entscheidungsdichte in solchen Veranstaltungen ist wahnsinnig hoch. Und es sind natürlich immer die verantwortlichen Entwickler und sowas auch dabei. Und wenn dann da von den Vorständen gesagt wird, das und das geht aber nicht, dann glühen da aber die Telefondrähte und dann werden teilweise neue Teile sogar mit dem Flieger dahin gebracht, damit sie dann nochmal getestet werden können. Und da war es dann so, dass ich, das war eine Besonderheit, ich bin immer in dem Audi RS2 drin geblieben, als Verantwortlicher für dieses Fahrzeug.
Wo hat das denn stattgefunden mit dem RS2? Wissen Sie das noch?
In einem heißen Land und in einem kalten Land. Sie sind Journalist und Sie wissen, Sie können sich vorstellen, man hat es nicht so gerne, wenn Journalisten da rumlaufen. Deshalb.
Naja, aber es ist ja 30 Jahre her. Also es war dann, ich sage jetzt mal, Namibia oder so?
Es war in einem heißen Land und in einem kalten Land. und die Vorstände sind dann immer durchgerückt, immer ein Auto weiter. Ja. Und der Dr. Pirch hat sich dieses Auto dann bis zum Schluss gelassen. Das hat man gemerkt.
Sich aufgespart.
Das hat er sich aufgespart. Und der Dr. Pirch ist immer am Anfang von dem ganzen Tross gefahren. Mhm. Damals immer im Doppelpack mit dem Herrn Lopez. Sind die dann
mit dem berühmten Ignacio Lopez, der von Opel kam, mit allen Begleiterscheinungen.
Ja.
Der große Meister des Sparens bei der Produktion.
Ja, da könnte man eine Menge dazu sagen, aber lassen wir mal lieber. Wir bleiben mal bei dem Auto.
Die heißen und kalten Länder, reden wir nicht drüber.
Ja. Und da ist er dann als allerletztes dieses Auto gefahren und er fuhr immer am Anfang von dem Tross. Mhm. Und normalerweise gibt es da so ein paar goldene Regeln. Überholen, streng verboten natürlich, damit alles ordentlich ist und keine Risiken eingegangen werden. Und jeder muss seinen Nachfolger im Auge behalten, darf den Nachfolger nicht verlieren, damit sich der
Tross nicht... Okay, also der Konvoi darf nicht auseinandergezogen werden, nicht abreißen.
Und wer gegen diese Regeln verstößt, der muss abends richtig bezahlen bei den beim Abendessen da. Der wird dann vorgeholt und dann muss er bezahlen.
Bezahlen in Form von Schnäpsen tatsächlich in Form von Geld?
In Form von Geld, das ist dann irgendwann natürlich in eine Kasse geflossen, die dann allen zugute gekommen ist. Aber diese Regeln galten natürlich nicht für den Herrn Dr. Pirch. Also der hat sich
dann... Der ist am ehesten alles hätte bezahlen können.
Eben, ja. Und da erinnere ich mich noch, ist in das Auto eingestiegen und der ist da gefahren, das war unglaublich.
Also, waren Sie dabei? Saßen Sie im Auto?
Ich saß hinten drin in dem Auto, ja.
Hinten
ja.
drin?
Ja, ja, genau. Okay. Und also... Er hat es dann richtig knacken lassen und man hat richtig gemerkt, dass er an diesem Auto Spaß hatte.
Ja. Können wir zumindest sagen, ob es ein heißes oder ein kaltes Land war, wo er es knacken hat lassen?
Ja, in diesem Fall war es ein heißes Land oder es war eins, wo man auf der falschen Seite fährt. Aha. Und also ich muss sagen, ich habe bei dem Dr. Pirch nie Angst gehabt, auch wenn er noch so schnell gefahren ist, weil er war ein richtig guter Autofahrer. Es gab nur eine kleine Situation, da hatte ich auch ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Und zwar fuhren wir da... in Richtung einer Kuppe und er hatte am Fuß dieser Kuppe einen Traktor überholt. Und dann ist er auf der rechten Fahrspur geblieben. Und ist immer auf der rechten Fahrspur geblieben.
Man hatte das Gefühl, er hat vergessen, auf welcher
Seite. Und da habe ich gedacht, am Anfang habe ich gedacht, naja, vielleicht will er einen Spurwechsel üben, weil als Fahrwerker muss er noch mal wissen, wie das Fahrzeug dann reagiert. Und er fuhr aber immer weiter auf die Kuppe zu und dann irgendwann habe ich ihn auf die Schulter getippt und habe sanft darauf hingewiesen, dass man in diesem heißen Land doch links fährt. Und dann hat er den Spurwechsel gemacht.
Naja. Das ist ja legendär. Sie sind jemand, der vielen Herrn Pirch mal auf die Schulter getippt hat.
Ja, musste in diesem Augenblick sein.
Ich glaube, das hätten sich nicht viele getraut.
Doch, in dem Fall jeder.
Wie war er denn zufrieden? Kriegte man dann von ihm Lob oder war dann... wie es in Bayern so ist, nicht Lob nur? Oder wie hat er sich dann da so geäußert?
Also er hat sich recht sparsam geäußert. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, mit dem nix quetzt ist Lob genug. Das stimmt nicht. Also er hat dann also schon gesagt, dass er mit dem Auto zufrieden ist. Mhm. Aber es ist schon so, wenn er nichts zu bemängeln gehabt hat, dann kann man mit geschwellter Brust nach Hause gehen. Ne? Mhm. Das war schon so.
Mhm. Und weil er einfach sehr, sehr anspruchsvoll war. Ne?
Unheimlich anspruchsvoll. Und selbst wenn es Kleinigkeiten sind, man ist ja als Entwickler, gerade wenn man kurz vor der Serie ist und dann kommt die Ansage, aber das müsst ihr noch ändern, dann muss man Werkzeuge umschmeißen. Das kostet Geld, das kostet Zeit. Da ist man ja total genervt.
Ja, aber als Projektleiter hat man ja natürlich auch immer die Kalkulation im Blick, ne? Und die muss man ja auch irgendwie einhalten.
Aber wenn man es hinterher gemacht hat und sieht dann das Ergebnis, dann hat man immer gewusst, der Ferdinand Pirch hat recht gehabt. Der hat genau gewusst, was noch zu tun ist und wo man jetzt noch was über den Haufen schmeißen muss und wo nicht. Das war so.
Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Begleitumstände geredet. Vielleicht kommen wir mal zum Auto. Der Audi RS2 basierte ja auf einem schon relativ sportlichen Modell, nämlich dem Audi S2 Avant. Mhm. Der war ja auch jetzt nicht gerade langsam, muss man sagen.
Nö, da konnte man schon ordentlich mitfahren, ja.
War das aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung? Es gab ja zum Beispiel auch ein Audi Coupé, das hätte man ja auch nehmen können.
Also erstmal, wenn man jetzt rückwärts betrachtet, war es natürlich die richtige Entscheidung. Ja. Ich glaube, so der Mythos um dieses Auto hätte sich nicht so gebildet, wenn das nicht eine neue Klasse gewesen wäre, also die Sportkombis und so. Das hat schon damit beigetragen und auch der Verkaufserfolg zeigt ja, dass wir richtig gelegen haben. Ein Coupé wäre aus unserer Sicht nicht in Frage gekommen, da hätten wir ja zu viel bei uns kannibalisiert. Mhm. Das hätten wir auf keinen Fall gemacht, also Limousine eher, aber nicht Coupé. Während bei einem Kombi da haben wir gedacht, Mensch, das könnte auch etwas sein für auch Porsche-Kunden, die wir damit ansprechen, die auch, also die einen Elfer haben, aber den auch mal etwas brauchen, wenn sie den Hund mitnehmen wollen oder sonst was oder mit dem Anhänger, dass das eine Ergänzung auch für unsere Kunden sein kann. Mhm. Und das war dann also eine marketingtechnische Entscheidung, die damals so getroffen worden ist. Und ich bin absolut der Überzeugung, auch heute noch, dass sie richtig war.
Wer hat sich denn dieses Grundkonzept ausgedacht oder das Package? In was für Kreisen wird sowas entschieden?
Ja, also in dem Fall ist es ja eigentlich so, das ist ja das S2-Package gewesen. Mhm. Ja. Also da musste man ja jetzt nicht ein neues Package erfinden. Ja. Das wäre auch gar nicht gegangen in der Zeit. Ja. Insofern hat man da jetzt nicht irgendwie großartig Package aufbauen müssen, sondern man hat dann angefangen zu arbeiten und hat gesagt, wir müssen halt diese Teile ändern, größer machen, anders machen und so weiter. Aber es war klar, dass das vom Package her geht. Also das ist jetzt was anderes als zum Beispiel beim Carrera GT, wo man dann überlegen musste, wie kriege ich die ganzen Sachen alle zusammen. Mhm. Da hatte man hier ein Konzept, was funktioniert.
Und das Konzept ist bei Audi entstanden oder ist bei Porsche entstanden? Nein, oder hatten Sie dann so eine gemeinsame Gruppe, die da erstmal so die Audi-Range gewälzt hat? Oder wie funktioniert sowas?
Nee, also wir haben ja, wie gesagt, das Konzept vom S2 übernommen. Und das ist dann bei uns dann umgesetzt worden zum Audi RS2. Mhm. Also die Arbeitsteilung zwischen Audi und Porsche war eigentlich relativ eindeutig. Mhm. Audi macht nichts, Porsche macht alles. Ja, war so. Hatte auch den Nachteil, also wenn man arbeitet, macht man Fehler und Fehler sind dann nur bei Porsche entstanden. War auch nicht immer nett.
Ja, aber dafür im Nachhinein haben Sie die meisten Meriten vielleicht auch abgekriegt.
Oder? Wahrscheinlich, ja.
Kann man denn ungefähr sagen, wie viel Prozent der Teile am Ende vom Porsche stammen?
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Also wenn wir jetzt die reinen Neuteile nehmen, dann sind das wahrscheinlich weniger als 10%, also die Achsteile und so weiter. Aber es sind
relativ entscheidende Teile, ne?
Ja, natürlich, klar. Darum ist das immer solche Frage, wie viele Teile, ist schwierig. Mhm. Erstmal ist immer die Frage, was ist ein Teil? Ist ein Radio ein Teil, ist ein Kombi-Instrument ein Teil oder sind es 500 Teile? Mhm. Dann gibt es eine Menge Teile, die hier Audi RS2 Typennummern haben oder Teilenummern haben, die aber eigentlich alte Audi-Teile sind. Die Innentüröffner zum Beispiel, die jetzt in Schwarzchrom sind, oder die Kombi-Instrumente mit den weißen Ziffernblättern oder die Zusatzinstrumente mit den weißen Ziffernblättern sind eigentlich Audi-Teile gewesen, haben aber hier jetzt spezielle Teilenummern. Also dann sind es vielleicht 20%, aber wie gesagt, das ist schwierig zu sagen. Die Zahl ist nicht besonders aussagekräftig in meinen Augen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Das Moto-Ikonen-Factsheet.
Genau, höchste Zeit für ein kurzes Factsheet. Der Audi RS2 war nicht nur der Urvater aller RS-Modelle bei Audi, sondern wohl auch der allererste Sportkombi, der jemals in Serie gebaut wurde. Audi hatte mit dem RS2 eine ganz eigene Fahrzeugkategorie geschaffen. Nach ihm folgten dann Generationen von extrem sportlichen RS4 und RS6 Kombis, die teilweise aber auch als Limousinen gebaut wurden, und schließlich die Erweiterung der RS-Familie auf RS3, RS5 und RS7. Erfunden hat Audi das Kürzel RS allerdings nicht. Porsche übrigens auch nicht. Das gab es schon viel, viel länger. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel baute der deutsche Hersteller Veritas ein Rennauto namens Veritas RS, und auch Chevrolet war mit seinem Camaro RS Ende der 60er Jahre schon früher dran. Zurück zum Audi RS2 und zu den Fakten. Gebaut wurde er von 1994 bis 1996 in einer Gesamtstückzahl von 2891 Exemplaren. 5-Zylinder-Turbomotor mit 2226 Kubikzentimetern Hubraum, 4 Ventile pro Brennraum, 315 PS bei 6500 Umdrehungen pro Minute, 410 Newtonmeter Drehmoment. Mein Gott, das wäre ja wahnsinnig viel. 410 Newtonmeter Drehmoment, 6-Gang-Getriebe und Quattro-Allradantrieb mit selbstsperrendem Torsen-Zwischendifferential und einer manuell zuschaltbaren Hinterachs-Differentialsperre. 0 auf 100 gab das Werk mit 5,4 Sekunden an, Vmax 262 km/h. Länge 4,51 Meter, Breite 1,69 Meter, ja, damals waren die Autos noch richtig schmal. Höhe 1,38 Meter, Leergewicht 1595 Kilogramm. Schon nicht mehr ganz so schmal. Walter Röhrl hat damals angeblich über den Audi RS2 gesagt: Einen der größten Vorteile dieses Modells sehe ich darin, dass es mehr wie ein normales Familienauto ausschaut, jedoch die Fahrleistung eines reinrassigen Sportwagens bietet. Der RS2 ist eine echte Sportwagen-Alternative mit viel Platz für Personen und Gepäck. Motorleistung, Fahrverhalten, Bremse, das ist ein homogenes Ganzes, da passt alles zusammen. Tja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, wobei, such doch mal bei YouTube nach Röhrl und RS2. Da findet ihr ein etwas verwackeltes Video von einer Ausfahrt auf der Nordschleife, das durchaus beeindruckt. Und jetzt fahren wir in Kurzprobe den Audi RS2. Gibt leider ein kleines bisschen Nebengeräusche, aber wenn ihr ganz genau hinhört, könnt ihr dafür sogar den Turbo pfeifen und das Wastegate zwitschern hören.
Wir sitzen ja heute hier dank der lieben Kollegen von Porsche direkt an so einem Prototypen, oder ja, wir haben ja schon gesagt, es ist eigentlich gar kein Prototyp, es ist ein praktisch serienmäßiger Audi RS2 hier im Fahrzeuglager des Porsche Museums. Wissen Sie noch, wie viele Prototypen Sie dann tatsächlich hatten in dieser Entwicklungsphase?
Ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber es waren ungefähr 10.
Mhm. Und die hatten dann unterschiedliche Ausbaustufen oder haben Sie da verschiedene Teile gegeneinander getestet oder?
Ja gut, also es hat ja eine Entwicklung gegeben und erst die letzten Prototypen hatten im Prinzip sämtliche richtigen Teile dran. Ja. Wenn Sie jetzt einen Prototypen für die Motorabstimmung haben, da muss nicht das Interieur drin sein. Ne? Mhm. Und genauso, wenn Sie jetzt irgendwelche Umweltsimulationsprüfungen machen mit Interieurteilen, da brauchen Sie eigentlich nicht den richtigen Motor. Insofern sind diese Fahrzeuge nicht immer alle auf dem Komplettstand gewesen. Man versucht da natürlich auch Geld zu sparen, man versucht Zeit einzusparen und so weiter. Und erst die letzten Prototypen haben denn eigentlich den kompletten Stand. Also zwei von denen sind ja dann nach Frankfurt auf die IAA gegangen, die haben dann den letzten Stand gehabt. Also kann ich jetzt aber aus der heutigen Perspektive nicht mehr so genau sagen, welche Fahrzeuge waren jetzt genau wie ausgestattet. Das ist immer je nachdem, was man mit den Fahrzeugen macht.
Aber da sind wir vielleicht auch schon beim Thema. Gehen wir vielleicht mal der Reihe nach durch, wo Sie überall so Hand anlegen mussten, um einen Audi S2 in einen RS2 zu verwandeln. Fangen wir vielleicht mal mit dem Herzstück an, dem Motor.
Ja, ich meine, das ist, wie Sie schon sagen, das ist das Herzstück. Und um dann ein Performance-Auto zu machen, muss er halt Performance haben. Das heißt, die Motorleistung muss stimmen. Und da war es so, wir hatten da so, ich glaube, damals war die Vorgabe, es müssen mindestens 300 PS sein, sodass wir so ungefähr wussten, in welche Richtung denn wir gehen müssen und was wir alles anpacken müssen.
Gab es auch eine Vorgabe, wie viel PS es dann nicht mehr sein dürfen? Ich meine, wenn ich so richtig in Erinnerung hatte, der GTS, 928 GTS hatte, glaube ich, 350. Da gab es natürlich noch den 911 Turbo, also den 964 Turbo. Mhm. Den durfte man wahrscheinlich auch nicht übertrumpfen.
Doch, also da gab es keine.
Oder gab es da keine Vorgaben? Nein,
da gab es überhaupt keine Vorgaben.
Also man hätte auch mit 400 PS rausgehen können.
Grundsätzlich hätte man schon können, aber das wäre in diesem Fall aus technischer Sicht nicht sinnvoll gewesen. Also wir mussten ja alles überarbeiten, von vorne bis hinten. Also das hat sich dann herausgestellt. Zunächst mal geht man mit so einem Motor natürlich auf den Prüfstand. Und dann guckt man, was muss ich ändern? Und er stellte sich raus, von Anfang, also von der Luftansaugung bis zur Abgasanlage muss alles geändert werden. Und dazwischen ist der Turbolader, dazwischen ist der Ladeluftkühler. Das sind die Einspritzanlagen. Wir haben zum Beispiel die größten Einspritzdüsen nehmen müssen, die es damals so am Markt gab. Und die sind dann schon in einer Art und Weise betrieben worden. Also die Techniker sagen Dauerstrich. Also die werden dann nicht mehr getaktet, sondern die sind dann in dem Arbeitsbereich komplett auf. Das war also schon das, was wir da rausholen mussten. Und insofern haben wir erstmal, um die Leistung zu erzeugen, den kompletten Motor mit Peripherie, alle Teile da einzeln überarbeiten müssen und optimieren müssen. Und dann kommt natürlich das Thema Haltbarkeit. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Die Autos müssen mehrere 100 Stunden Dauerlauf mit der maximalen Last aushalten. Und das hatte sich ziemlich schnell gezeigt, dass wir da zum Beispiel ein Kurbelwellenlager nochmal überarbeiten müssen. Da war die Ölversorgung aus produktionstechnischen Gründen nicht ganz optimal. Die musste nochmal verbessert werden. Der Hubzapfen musste, glaube ich, festigkeitsrolliert werden und solche Sachen. Alles angepackt worden. Ging dann natürlich
festigkeitsrolliert heißt nochmal verdichtet.
Nochmal verdichtet, also die Oberfläche nochmal verdichtet, genau. Mhm. Und dadurch bekommen sie dann eine höhere Wechselfestigkeit in die Bauteile rein. Mhm. Also da ist wirklich alles angepackt worden. Und naja, waren wir natürlich auch ein bisschen stolz drauf. Man sieht es auf dem Saugrohr, da steht dann auch drauf Powered by Porsche.
Unübersehbar, ja.
Ja, das wollte man dann natürlich auch zur Kenntnis bringen, dass wir dann auch wirklich da was dran gemacht haben. Ne? Mhm.
Ja, und das waren also die Zeiten, wo man den Motor noch sehen durfte, ne?
Ja.
Auch wirklich schön, ne?
Ja. Ja, Turbolader ist natürlich gerade zu der Zeit viel drüber gesprochen worden.
Es war noch die Zeit der Single-Turbos.
Ja, und für uns war
also noch 959 gab es natürlich schon, ja, mit Registeraufladung, aber eigentlich in der wirklichen Großserie, in Anführungszeichen, war der 993 Turbo ja noch nicht auf dem Markt, ne? Der kam dann da erst, also waren sie beim Single-Turbo.
Ja, das stand auch für uns gar nicht in Frage. Mhm. Also wir hatten ja Zeitrestriktionen, wir wussten ja, dass das Ganze nur funktioniert, wenn wir eine relativ schnelle Entwicklung machen, weil der Audi 80 ist ja ausgelaufen, da wussten wir, wo das Ende war. Und wenn wir in diese Lücke nicht Entwicklung plus Produktion reingekriegt hätten, dann hätten wir das Ganze gar nicht machen können. Deshalb war für uns klar, das Konzept umzuschmeißen in einen Biturbo, sei es Register oder sonst was, wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Wir mussten bei dem Einzelturbolader bleiben. Wir haben dann halt einen größeren genommen. Und ja, der hat dann durchaus auch die Welt ein wenig polarisiert. Ja, als wir da denn bei der Pressevorstellung waren, da gab es in Pressestimmen, die gesagt haben, also sowas ist aber nicht zeitgemäß. Also das darf man aber nicht mal spüren, also so ein Turboloch, das muss alles glatt sein und so weiter. Ja. Und es gab zu meiner Freude aber auch andere, die dann wieder kamen und haben gesagt, boah, da spürt man jetzt aber mal wieder richtig die Leistung. Ja. So stelle ich mir das vor. Ja. Also hat polarisiert. Ne? Und, aber das war der Technik eben geschuldet, die damals verfügbar war. Ne? Ja. Damals gab es noch keine variable Turbinengeometrie, wo man sicherlich eine bessere Abstimmung mit hingekriegt hätte. Und das haben wir natürlich bewusst in Kauf genommen.
Und man muss natürlich auch sagen, dieser brachiale Schub wurde ja anders als beim 911er nicht auf eine Achse losgelassen, sondern auf alle vier Räder verteilt. Insofern war das natürlich vielleicht ein kleines bisschen verträglicher. Ne?
Ja, verträglicher. Also vom, ich sag mal, vom Spüren her des Leistungseinsatzes ist das unerheblich.
Ist es ähnlich, ne?
Aber es ist natürlich deutlich besser zu handeln, gerade wenn Sie auf nassem Untergrund fahren oder sowas. Da bringt natürlich der Vierradantrieb von Audi wahnsinnig viel. Und man muss wirklich sagen, dieses Allradkonzept zu der Zeit war genial. Und das war auch in keiner Sekunde eine Frage, ob dieses Allradkonzept hier jetzt umgesetzt wird oder nicht. Bei unseren eigenen Produkten sind wir teilweise zu der Zeit anders vorgegangen. Also die GT2-Fahrzeuge später, die hat man ja bewusst ohne Allrad dann genommen, während der normale Turbo mit Allrad gebaut worden ist. Aber hier haben wir von vornherein gesagt, hier brauchen wir den Allrad. Das ist also auch wirklich eine sehr gut ausgereifte Variante von Audi. Da machen wir auch überhaupt keine Kompromisse und der wird ja umgesetzt. Ne?
Nochmal zur Leistung. wir waren da ja gerade schon mal, die 315 PS. Mhm. Wo war der Engpass, wo Sie sagen, daran ist es gescheitert, dass es nicht 360 PS geworden sind oder so? Denn später war das Auto ja, bevor es dann ein wertvoller Youngtimer wurde, war das ja oft in Tudor-Hand und da wurden ja schon erstaunliche Leistungen rausgeholt.
Ja, also ich meine, bei einem solchen Turboauto ist es überhaupt gar kein Problem, die Leistung hochzudrehen. Mhm. Ne? Zum einen, ich hatte die Einspritzdüsen angesprochen, da hätten wir denn zum Beispiel auf Sonderanfertigung gehen müssen, das wäre wieder teurer gewesen. Aber es ist ein Unterschied, ob ein Tuner jetzt ein Auto aufbläst oder ob wir als Firma, als Porsche oder eben auch Audi so ein Auto abstimmen. Und das muss dann für eine ganz andere Breite der Klientel abgestimmt sein. Das sind nicht nur die Heizer, sondern es sind eben auch Leute, die jetzt, ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Ehefrauen. Leute, die jetzt nicht unbedingt heizen wollen, sondern auch moderat damit fahren wollen. Das heißt, es muss auch das Langsamfahrverhalten muss stimmen. Es muss die Gasannahme stimmen. Und wenn ich jetzt einfach nur den Ladedruck erhöhe, dann habe ich zum Beispiel ein deutlich höheres Turboloch. Dann habe ich andere Nachteile. Und das nächste ist die Haltbarkeit. Ich hatte es vorhin gesagt, also wenn Sie jetzt den Mitteldruck erhöhen von so einem Motor, dann passt das mit den Verlassdauerlaufstunden auch nicht mehr. Mhm. Und da wird es sicherlich so sein, dass ein Tuner dann sagt, also die bei den Anforderungen, da gehe ich lieber ein bisschen runter. Mhm. Also wir wussten, dass wir für diese Leistung den Motor so weit ertüchtigt haben, dass er die Forderungen von Audi für eine Dauerhaltbarkeit erfüllt. Mhm. Und dann muss man auch ganz klar sagen, wir haben uns also an diese 315 PS rangearbeitet, haben dann diese ganzen Absicherungen gemacht mit Haltbarkeit und so weiter. Und dann muss man irgendwann auch aufhören, weil dann muss die Serie beginnen. Mhm. Sie müssen das Auto typisieren und dann müssen wir anfangen zu produzieren, weil wir haben nur diese anderthalb Jahre gehabt da. Mhm. Da kann man dann nicht noch sagen, okay, jetzt probieren wir noch mal, ob wir da noch 50 PS mehr rauskriegen. Mhm. Mit dem ganzen Rattenschwanz, der hinten dran hängt, mit Abstimmung und Zuverlässigkeit und so weiter. Da müssen Sie Dauerläufe neu fahren, dann können Sie wieder auf eine Konzernabnahmefahrt mit dem Herrn Pirch fahren und solche Sachen. Ne?
Müssen wieder auf die Schulter tippen. Getriebe waren Sechsganggetriebe?
Ja. Das Sechsganggetriebe war auch grundsätzlich gut, war auch gut abgestimmt. Wir mussten nur den ersten Gang etwas verstärken und dann war das in Ordnung. Also da mussten wir nicht viel machen dann. Mhm. Ja.
Kommen wir mal zum Fahrwerk und zu den Bremsen.
Ja, Fahrwerk ist jetzt natürlich von uns überarbeitet worden und da war von vornherein gesetzt, dass wir die Porsche-Bremsen reinhaben wollten, eben weil wir immer der Überzeugung waren und auch immer noch sind, dass wir die besten Bremsen der Welt haben und die schön rot lackiert als Zeichen natürlich auch zeigen wollen. Und deshalb haben wir diese Bremsen da reingebaut. Wir haben anfangs, obwohl 17 Zoll Räder drauf gemacht worden sind auf dieses Auto, nur 16 Zoll Bremsen drauf gemacht, weil zunächst mal waren für diese 17 Zoll auch keine Winterreifen vorhanden. Und wir haben dann, wir müssen mit Winterreifen typisieren. Und deshalb haben wir dann für die Winterbereifung 16 Zoll Felgen genommen. Deshalb musste die 16 Zoll Bremse rein. Die hat eigentlich alles erfüllt, was wir normalerweise von einer Bremse erwarten. Also die berühmten Turacher Höhe und so weiter, die Versuche, wo man wie ein Geistesgestörter da runterfährt, hat die alles überstanden. Aber es gab dann wohl doch einige Kunden noch später, die dann auch diese Bremse in Fading-Bereich bekommen haben. Und dann gab es dann zum Schluss auch nochmal die deutlichen Anfragen, wir wollen aber eine größere Bremse haben, egal ob mit Winterreifen oder nicht. Kann man so einfach nicht machen, also Winterreifen müssen möglich sein. Dann haben wir aber dann nochmal geguckt und Winterreifen auf die 17-Zöller Felgen drauf bekommen.
Da geht es immer um den Platz im Radkasten.
Ganz genau, das ist der Platz im Radkasten. Aber wir hatten dann Reifen gefunden, die man da nehmen kann und haben dann noch als Nachrüstlösung dann nochmal gelochte 17 Zoll Scheiben freigegeben dafür. Mhm. Und da waren die Leute auch wirklich glücklich damit. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das umgebaut haben, aber es war doch, glaube ich, schon eine erkleckliche Anzahl.
Wenn Sie sagen, wie ein Geistesgestörter bei Bremsentests, wie verhält man sich denn wie ein Geistesgestörter? Nur, dass wir das
indem man auch nachmachen können. So eine Passabfahrt, also richtig runterfährt mit maximaler Geschwindigkeit auf die nächste Kurve zu und dann mit maximaler Bremsverzögerung durch die Kurve durch und dann wieder maximal beschleunigt und wenn Sie unten ankommen, sind die Bremsen heiß.
Also möglichst viel Stress für die Bremsen.
Ja, natürlich. Das ist bei einer Erprobung ist das der Sinn, dass man die Bauteile einem Stress aussetzt, so wie es der in Kundenhand auch passieren könnte. Mhm. Also da muss alles abgedeckt sein. Es muss auf alle Fälle, sollte eigentlich schärfer sein, als in Kundenhand passiert, damit man sicher ist, dass das Fahrzeug funktioniert, dass in diesem Fall die Bremsen nicht überlastet werden. Mhm. Ja, weil wir wissen, dass unsere Kunden mit den Autos schnell fahren und dann darf es nicht sein, dass bei einer Passabfahrt die Bremsen ins Fading kommen und er die nächste Kurve nicht mehr kriegt. Mhm. Deshalb müssen unsere Fahrer dann noch einen Tucken schneller fahren und das absichern, dass das funktioniert.
Die 17-Zoll-Bremse, ab wann wurde die nachgereicht?
Das war so ziemlich mit Beginn der Produktion, oder etwas nach Beginn der Produktion, weil die ersten Kunden hatten dann die Anfrage schon gestellt.
Und dann wurde das alles hübsch verpackt, ja? Womit wir bei der Karosserie wären.
Ja.
Der Audi sah so nicht schlecht aus, ja? Aber sie haben doch noch einiges dran getan und eine bemerkenswerte Vermählung von Audi und Porsche-Design-Elementen hinbekommen.
Ja, das war natürlich auch mit ein Teil des Marketingkonzepts oder des Zusammenarbeitskonzepts, weil es sollte ja auch nach außen hin dokumentiert werden, es ist jetzt eine Zusammenarbeit von Audi und Porsche. Mhm. Und deshalb war es von vornherein auch gewünscht, dass unsere Designer sich Gedanken machen, wie kann ich jetzt Porsche-Akzente an dieses Auto bringen. Und natürlich gab es da Restriktionen. Wir durften die eigentliche Karosserie nicht anfassen. Also Audi hat gesagt...
Aus Kostengründen auch einfach wahrscheinlich.
Aus Kostengründen. Ja. Man hätte dann Teilkarosserien aussteuern müssen bei Audi, wenn man wieder sowas gemacht hätte wie Mercedes 500e. Und das hätte bei Audi dann einen Umbau der Rohbaulinien bedeutet. Und das wäre für diese Autos, für die, ich sage jetzt mal, paar Autos, absolut nicht rentabel gewesen. Und da hat Audi gesagt, wir machen das mit euch zusammen, aber nur, wenn die Karosserie so, wie sie da im S2 ist, auch, und zwar lackiert, von Audi zu Porsche kommt. Da dürft ihr nicht dran. Es gab ein einziges Bauteil, wo wir dran durften. Und das war ein geschraubter Querträger, der auch geändert werden musste, weil der das Drehmoment von dem Motor abstützt. Mhm. Vorne vor die Rohbaukarosserie geschraubt. Mhm. Aber wir haben die Karosserie nicht ändern müssen. Dank eines kleinen Kunstgriffs auch, nämlich der einzige Stress, der der Karosserie da übermäßig zugesetzt hätte, wäre Anhängerbetrieb gewesen mit 315 PS. Und da haben wir es einfach so gemacht, wenn einer einen Anhänger angesteckt hat, dann ist die Motorleistung auf die 230 PS gesenkt worden vom S2. Darauf war die Karosserie geprüft. Und das, da kommt man mit dem Hänger auch vorwärts auf der Autobahn. Funktioniert, habe ich ausprobiert.
Cool, also automatisch, wenn das Auto erkannt hat, da hinten ja, ist was in der Steckdose drin?
Genau, über die Steckdose ist es gemacht worden. Ja, ja, aber dann zu den Anbauteilen, also da haben wir dann versucht, ein Design hinzubekommen, was harmonisch ist auch, ne? Aber trotzdem dann eben den Porsche-Anteil zeigt. Und da haben sich natürlich die Stoßfänger angeboten, vorne und hinten. Hinten ist es bei Porsche in der Zeit so gewesen, dass wir das Nummernschild in den Stoßfänger integriert haben. Und das haben wir dann also auch hier als Porsche.
Also nach unten gesetzt eigentlich. Bei Audi war es in der Heckklappe drin
genau,
integriert.
Genau, da war es immer zwischen den Heckleuchten. Mhm. Und wir haben dann hier gesagt, also Porsche-Merkmal ist, dass das Kennzeichen hinten im Stoßfänger mit integriert ist. Haben wir eben hier auch umgesetzt und haben da, wo das Kennzeichen beim S2 ist, ein sogenanntes Semi-Leuchtenband reingesetzt. Ist auch bei Porsche, beim Targa zum Beispiel, teilweise eingesetzt worden. Das hat keine reflektierende Wirkung. Es ist nur einfach optisch so, wie dass es zu den Heckleuchten passt und gibt dem Ganzen natürlich ein schönes Bild. Mhm. Und vorne der Stoßfänger, der musste natürlich rein aus funktionalen Gründen schon mal geändert werden, weil ein größerer Ladeluftkühler will auch mehr Luft haben oder auch die Lufteinlässe musste dann geändert werden. Auch da haben wir den Porsche-Akzente reingebracht durch die Nebelleuchten unten. Und dann natürlich weiter die Außenspiegel sind vom...
Auch sehr markant.
Vom Porsche übernommen.
Kappspiegel.
Da musste man nur neue Füße machen, weil natürlich der Strag von den Türen ein anderer ist als von unseren Türen. Ja. Aber das war dann so mal eine kleinere Übung. Das ist nicht. Ja. Und dann natürlich unser Emblem, ne? Und ja. Das Audi RS2-Zeichen. Da gab es auch lange Überlegungen, denn, wie man da jetzt, also es war klar, es musste natürlich ein eigenes Emblem kommen. Und da hat der Herr Heiler, der damals für das Styling zuständig war, dann diesen Entwurf gemacht und der ist dann auch akzeptiert worden. Mhm.
Mit dem durchlaufenden Porsche-Schriftzug unten drunter, unter der typischen Audi-Sportplakette.
Genau, ja.
Hat er denn sich auch für das zeichnete er auch dann für das gesamte Design?
Ja, der war der Design-Fachprojektleiter damals und der hatte auch schon die ersten Entwürfe gemacht, noch bevor ich reingekommen bin, wo sich die Strategen überlegt haben, machen wir überhaupt ein Audi 80-Basis oder Audi 100-Basis. Da gibt es dann Entwürfe von ihm, die auch in der Presse jetzt wieder erschienen sind, die von unserem Museum freigegeben sind. Da hat man das wieder gesehen. Ja.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Ja, das war es tatsächlich schon wieder. Aber keine Angst, das war es nur mit dem ersten Teil. Der zweite Teil zum Audi RS2, der folgt schon in 2 Wochen. Und dann geht es unter anderem darum, warum der Innenraum des RS2 am Ende doch nicht, wie ursprünglich geplant, auch mit rotem Alcantara erhältlich war, warum der RS2 bei genau 262 km/h abgeriegelt wurde, da gab es nämlich einen guten Grund dafür, und bei welchen technischen Details in der Entwicklung dicke Schweißperlen auf der Stirn von Michael Hölscher auftauchten. Und dann lüften wir auch noch das Geheimnis, wie viele von den sagenumwobenen RS2 Limousinen denn nun wirklich gebaut wurden. Also freut euch drauf, stellt euch den Wecker für in 2 Wochen und ich sag erst einmal danke fürs Zuhören. Alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.